Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Der Nordhang vom Atlas ist halt grün. Und dann fährt man über diesen Pass rüber auf knapp 2.500 Meter, also auf 2.200 irgendwas. Und dann kommt man in die Wüste.
Und diese Landschaft, also diese Mischung aus Rot, Gelb, Grün, dann immer spärlicher bewaldet. Aber also es war einfach traumhaft. Also ich muss öfter anhalten, um einfach Fotos zu machen.
Es gibt Orte in Marrakesch, da kann man sich nur noch Zeitfenster buchen und da kann man nur im Plot quasi laufen, also wie so eine Schlange durch und an bestimmten Instagram-Spots anhalten.
Und daran erinnere ich mich ganz besonders. Marrakesch ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, in der ich in den letzten 15 Jahren als professioneller Reiseblogger auf einen Scam reingefallen bin. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Muriel, herzlich willkommen beim Off the Path Podcast. Flori, schön, dass du wieder da bist zum 100. Mal. Seit vielen, vielen Jahren betreiben wir den Podcast im Background zusammen und immer öfters bist du als Gast dabei. Und heute sprechen wir zum allerersten Mal zu dritt über Marokko. Also wir sprechen zu dritt das erste Mal mit dir und wir sprechen aber das erste Mal Marokko. Erzähl mal, Muriel, wie bist du auf Marokko gekommen? Du bist absolute Marokko-Expertin, du bist oft dort.
Ich bin wahnsinnig häufig dort, ja. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Wette verloren und der Wetteinsatz war, wer verliert, darf nicht das Ferienziel bestimmen. Und ich habe verloren und dann musste ich nach Marokko. Ich wollte eigentlich gar nicht nach Marokko, obwohl ich Islamwissenschaft studiert hatte und eigentlich so im Verlauf meiner Zeit die ganzen Länder mal abarbeiten wollte. Aber Marokko stand nicht auf dem Plan. Und dann habe ich die Wette verloren, musste hin und war völlig geflasht. Und das war 1997, also jetzt fast 30 Jahre. Und bis heute lässt es mich nicht los.
Wie Yves Saint Laurent.
Ja, der war, glaube ich, ein bisschen vor mir da.
Aber der war genauso fasziniert und das Land hat ihn nicht mehr losgelassen.
So ist es, ja. Der ist auch dort beerdigt, beziehungsweise seine Asche ist dort verstreut.
Ja, und Flori, du warst jetzt gerade vor kurzem dort, vor 2 Monaten, wenn ich mich richtig erinnere. Du bist Doktorand in Konstanz und warst auf so einer Tourismuskonferenz und hast danach noch ein bisschen einen Roadtrip gemacht. Was hat dich so fasziniert an Marokko?
Ja, also ich war eben davor noch nie in Marokko und es war wirklich spontan, weil diese Konferenz da war. Deswegen war ich sozusagen beruflich und privat gleichzeitig da, weil ich eben verlängert habe. Ich beschäftige mich viel mit UNESCO Weltkulturerbestätte und da Städten und da gibt es eben sehr viele in Marokko. Und deswegen dachte ich mir, ich muss dann die Reise nutzen, um noch ein paar zu besuchen, um mir die anzugucken. Und einfach diese Kombination aus Kultur und Natur ist, glaube ich, was in Marokko ganz einzigartig ist.
Ja, also das erinnere ich mich auch noch ganz gut. Meine letzte Reise ist eine Weile her. Ich würde mir jetzt nicht sagen, dass ich jetzt viel heute beitragen kann, wenn ich mich noch an das eine oder andere erinnere. Deswegen bin ich sehr froh, dass ihr da seid, damit wir darüber sprechen. Lasst uns starten. Wir konzentrieren uns ein bisschen eher so auf den Süden und Südosten des Landes heute im Gespräch. Und eines der größten Orte und Flughäfen, wo man halt eben ganz einfach anreisen kann, ist Marrakesch. Und ich dachte, vielleicht starten wir da unser Gespräch. Was war euer allererster Eindruck? Also wenn man in ein so fremdes Land reist, was ja so anders ist als unsere eigene Kultur. Und ich erinnere mich selbst an meine Erlebnisse. Allein in Marrakesch am Flughafen war es total chaotisch, als ich angekommen bin. Wie waren eure ersten Eindrücke? Erinnert ihr euch noch daran, auch wenn es 30 Jahre her ist?
Ich starte vielleicht mal, weil es gerade so frisch ist. Da muss ich dich erstmal fragen, Sebastian, wann warst du denn in Marokko? Weil ich fand den Flughafen ganz, also der sieht total neu aus. Deswegen würde es mich interessieren.
10 Jahre?
Weil jetzt ist der Flughafen ganz geordnet und also ich bin da angekommen. Ich fand alles sehr schön, wirklich gestaltet. Also top neuer, moderner Flughafen. Und dachte mir, okay, also hier ist ja alles ganz sauber und organisiert und so weiter. Bin dann in den Airport-Bus und mit dem Flughafenbus in die Stadt gefahren. Und ich habe mir ein Airbnb direkt in der Medina, also in der historischen Altstadt von Marrakesch gebucht und bin dann direkt an diesem großen Platz, Gemma al-Fna heißt der, glaube ich, ausgestiegen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin auf einem anderen Kontinent und zwar auf einem, auf dem ich schon länger nicht mehr war, weil ich bin dann mal hauptsächlich in Asien unterwegs. Und auf einmal ne, dieser Platz, riesengroßer Platz, Hunderte von Leuten, alle die wild durcheinander musizieren und trommeln, überall Stände, also es werden da Lampen verkauft, es werden da Tee verkauft, Gewürze, Essensstände, Kräuter, also ich war erstmal total überwältigt und ich halt mit meinen Koffern und Gepäck und dachte mir, okay, wie soll ich hier jetzt in dem Gewusel mein Airbnb finden? Das war so der erste Eindruck.
Das ist tatsächlich schwierig, sein Airbnb zu finden in dem Gewusel. Also als ich das erste Mal nach Marrakesch gekommen bin, ich weiß gar nicht, wann das war, weil damals gab es noch keine Flüge nach Marrakesch, als ich zum ersten Mal kam. Da war Marrakesch wirklich noch so eine Stadt, so fern von allem. Und man landete entweder in Casablanca mit Linienmaschinen oder Chartern in Agadir, was heute völlig anders ist, weil Marrakesch damals einfach noch nichts war. Deswegen weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Marrakesch kam, das war nämlich vor knapp 30 Jahren, und da war der Gemma el-Fna gerade erst frisch geteert. Dieser Platz, von dem du jetzt erzählt hast, mit den ganzen Geschichtenerzählern und Feuerschluckern, mit den Akrobaten, und ich weiß, ich kam da mit dem Bus an. Damals war auch der Busbahnhof noch ganz nah an der Medina, und wir waren mit Rucksack unterwegs und mussten dann da, genau wie du, eben auch in dieses Gewühle rein und wussten überhaupt nicht, wo wir was finden. Und damals war es auch so, dass du noch nichts per Internet hast vorbuchen können. Das heißt, wir mussten wirklich mit irgendwelchen Stadtplänen, Reiseführern durch die Stadt gehen und suchen und gucken, wo hat's überhaupt Hotels. Also mich hat das erschlagen tatsächlich, obwohl ich muss sagen, ich hatte in Syrien gelebt, ich hatte in Ägypten gelebt, ich in Kuala Lumpur gelebt und dachte eigentlich, ich wäre so gefeit. Und war dann völlig, völlig erschlagen eben auch von diesem ganzen Gewusel und Getrommel und den Kastagnetten, die geklangen haben. Aber gleichermaßen eben auch total wie so ein Sog reingesogen worden, also völlig begeistert.
Also ich habe auch überlegt, in welchem anderen Land oder wo kann ich mich an irgendeinem vergleichbares Gewusel mit, also auch diese Kombination aus Musik und Tanz und Essen und also mir ist nichts eingefallen, ehrlich gesagt. So ein Platz. Mehr.
Ich glaub mir auch nicht. Ich glaube auch, dass dieser Platz einzigartig ist. Und da du ja zur UNESCO forschst, ich meine, wegen dem Platz hat man ja diesen Titel des immateriellen Kulturerbes erschaffen, extra für diesen Platz. Ne?
Ah, okay.
Und deswegen, also das erste Kulturerbe, was quasi von der UNESCO vergeben wurde, das nicht materiell war eben der Gemma el-Fna, weil er eben so einzigartig ist. Mit den Wasserverkäufern und den, wie gesagt, es hat ja Schlangenbeschwörer und da ist ja wirklich ein unglaubliches Leben. Und das sollte, dieser Platz war eigentlich gar nicht vorgesehen, dass er bestehen bleibt. Eigentlich dachte man so in den 80er Jahren, ich glaube es waren die 80er, vielleicht sogar noch die 90er, dass daraus ein Parkplatz entsteht. Ne? Und das hat man Gott sei Dank nicht gemacht. Und jetzt hat man dieses unglaublich lebendige Zentrum.
Ich finde es total faszinierend, wie sich dieser Platz von Tag zu Nacht wandelt. Und wenn du da halt an einem dieser Restaurants drumherum sitzt, wie das da, dieses Gewusel und wie sich das alles so bewegt, und das fand ich total spannend.
Das ist ein anderer Platz tagsüber als abends. Ist es wirklich, also abends ist es richtig knallevoll. Auch mit den 1000 Lichtern und den eben, das sind die ganzen Garbuden ja auch, die ganzen Foodstalls, diese ganzen Essplätze. Und dann riecht's auch wahnsinnig intensiv auf diesem Platz, nämlich nach gegrilltem Fleisch und nach Suppen und nach Gewürzen und nach Kräutern und drumherum dieses Leben. Und tagsüber ist es tatsächlich morgens vor allen Dingen, ist der Platz tot. Also da geht so mit so gegen 16 Uhr, 17 Uhr geht es überhaupt erst los, ja.
Ja. Jetzt hast du, ich habe es ja schon geschrieben, du bist absolute Marokko-Experte, ne? Du hast dieses Buch geschrieben für alle, die per Video zusehen, die sehen es, dass ich gerade in der Hand halte, im Dumont-Verlag, den Reiseführer. Dicker, dicker Schinken, ein sehr vielseitiges Land. Krasse Kultur, tolle Natur. Jetzt haben wir in Marrakesch eher Kultur als Natur. Was sind so deine Empfehlungen, wenn man da jetzt am Anfang unterwegs ist und so einen kleinen Einblick in das Land oder in den Ort, die Stadt bekommen möchte?
Du meinst jetzt die Stadt tatsächlich oder eben das Land? Also die Stadt oder die Natur?
Nee, die Stadt.
Naja, man muss auf jeden Fall, denke ich, wenn man wirklich die Stadt erleben möchte, in die Medina gehen, also in die historische Altstadt. Die Neustadt ist spannend und schön, aber halt austauschbar, ne? Viele Neustädte überhaupt. Und die Altstadt, die ist so wahnsinnig verwinkelt zum Beispiel. Und jedes Viertel hat seinen eigenen Brunnen, jedes Viertel hat seinen eigenen Ofen. Jedes Viertel ist ganz anders, hat seine eigene Hammam, seine eigene Moschee. Und man hat so das Gefühl, man kann von einer Stadt in die andere eigentlich laufen, weil jedes Viertel anders ist. Und es ist natürlich an manchen Stellen sehr touristisch, weil die Souks da sind und Marrakesch ist jetzt nun mal in der Zwischenzeit Entschuldigung, Touristenplatz Nummer 1, aber eben und dadurch wahnsinnig viele Leute, aber tatsächlich konzentriert sich das auf einen kleinen Teil der Altstadt. Und wenn man es dann mal schafft, so diesen Souk, diesen ganz lebendigen Markt so ein bisschen hinter sich zu lassen, findet man selbst in dieser touristischen Medina unglaublich einsame, schöne Ecken, wo man so das alltägliche Leben sieht, wo die Frauen den Teig in die Bäckerei bringen, in die öffentliche, oder wo ja die Kinder in die Schule gehen und man hört Koranschulen, wie die Kinder rufen, also den Koran auswendig lernen. All das ist in der Medina gegeben und das ist eigentlich sehr faszinierend. Dieses Ganze, es hat wahnsinnig schicke Concept Stores, ja, es hat wahnsinnig schicke Bars, der ganz große Jet Set kommt dahin, aber gleichzeitig daneben hat man eben dieses fast ländliche in der Medina und das macht diesen Charme aus, dieser Gegensatz.
Ja, ist eine Stadt voller Kontraste, ne? Florian, gab es einen Moment, in dem du dachtest, so habe ich mir das irgendwie gar nicht vorgestellt?
Also ich habe es mir tatsächlich nicht so touristisch vorgestellt. Also es ist halt schon einfach eine große Masse an Touristen, die einfach auf diese Stadt einströmen. Und dann hast du halt schon in diesen Hauptgassen einfach Geschäfte, Shops, die halt einfach alle wesentlich auf die Touristen ausgerichtet sind. Ne? Und auch in den Souks und den Bazaren. Also man wird da teilweise schon auch verfolgt von den Verkäufern, ja, weil die natürlich einfach ihre Produkte an den Mann bringen wollen. Und dieses Verhandeln, das ist dann natürlich schon eine Challenge, ne, weil man bekommt da den fünffachen Preis erstmal gesagt und dann hält man dagegen mit dem 2,5 bis dreifachen Preis noch für den Einheimischen und da muss man erst weglaufen und dann irgendwie zwei Gassen später klopft er einem auf die Schulter und meint, komm zurück zu meinem Shop, jetzt gebe ich dir nur den Zweifachen, du zahlst dann nur das Doppelte. So, da erlebt man dann schon was in der Interaktion mit den Einheimischen, auch natürlich so manche, manchmal merkt man dann auch einfach, wie für manche der Tourismus einfach dann zu viel auch wird, ne? Wenn du halt in deinem Geschäft sitzt und halt am Tag einfach 500 Mal von Touristen fotografiert wirst, da hatten dann viele Shopbetreiber auch einfach keinen Bock mehr und haben dann einfach immer die Hand so vors Gesicht gehalten, wenn sie fotografiert wollten, weil sie nicht überall in Social Media landen wollen. Also habe ich schon auch Verständnis. Ich glaube, das hilft, wenn man ein bisschen dieses Vorwissen hat und sich, so wie Mudiel auch gerade gesagt hat, einfach ein bisschen mehr treiben lässt. Vielleicht auch mal guckt, was machen so die Einheimischen da, die da leben. Sich auch mal einen Tee irgendwo an einem Teestand holt. Das fand ich ganz toll, dass es da immer so so kleine, wie soll man sagen, so Wägelchen gibt, wo Leute Ingwertee verkaufen oder dann Kardamom-Tee oder den Kaffee und so ein bisschen versucht auch abseits der Touristenpfade ein bisschen die Stadt zu erkunden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil,
Jetzt hast du ein paar sehr, sehr interessante Dinge angesprochen, Muriel. Welche unsichtbaren Regeln funktionieren in Marrakesch, die Außenstehende oft nicht so erkennen?
Ja, tatsächlich. Einer der größten Fauxpas ist einfach drauf, los zu fotografieren. Also vor allen Dingen Menschen. Ne? Es gibt, also das ist gar nicht so sehr Marrakesch oder Tourismus oder Social Media. Das ist einfach im Islam ein Verbot, die Darstellung von Menschen, weil das eigentlich Allah vorbehalten ist. Das heißt, wer fotografiert, einfach mal so drauf fotografiert, kann damit bei jemandem, der sehr konservativ ist, zum Beispiel Angst auslösen oder auch Aggression, weil die Angst haben, das kommt jetzt der Teufel und nimmt ihnen quasi die Seele weg. Das kennt man aus anderen Kulturen auch. Das andere ist, dass viele Jahre man dachte, die Leute, die fotografieren einen nur, damit sie Geld damit verdienen. Also man hat, das Fotografieren ist an sich so keine, hat keine Kultur in Marokko. Heute natürlich mit den Handys, die ganzen jungen Leute fotografieren auch, aber die Alten, die kennen das noch überhaupt nicht oder gar nicht. Und die dachten, dann verdient man Geld mit und die wollen dann auch mitverdienen. Die wollen natürlich quasi dann für ihr Foto auch Geld haben. Und deswegen, wenn man einfach drauf fotografiert, kann man entweder Ärger kriegen oder zur Kasse gebeten werden. Und das ist genauso der Punkt. Also das ist so eins der wichtigsten Regeln überhaupt. Und die zweite wichtigste Regel ist, dass man sich so ein bisschen zumindest bedeckt kleidet. Also um einfach zu zeigen, so ein bisschen Respekt vor deren Kultur zu zeigen. Die Frauen und die Männer, auch die Männer sind einfach verschleiert. Oder die Frauen haben Kopftuch, Männer haben meistens auch was auf dem Kopf. Sie haben lange Kleidung, Ärmel bedeckt. Und wenn man dann in einem Träger-T-Shirt und ganz kurzen Hosen durch den Zug läuft, und zwar egal ob Mann oder Frau, das ist halt einfach ein Affront.
Können wir mal einmal festhalten hier für den Podcast, weil ich finde, das sehe ich ja auf der ganzen Welt, das Fotografieren von Menschen, ja. Dass man einfach immer bitte fragt. Um Erlaubnis fragt, ja. Und nicht einfach drauf losfotografiert. Egal, ob noch viel schlimmer finde ich, wenn man einfach Kinder fotografiert. Mhm. Das ist noch viel schlimmer, als wenn man einfach Erwachsene fotografiert. Aber ich finde, man muss einfach immer, immer fragen. Man darf Menschen, außer man macht das halt irgendwie die Gruppe, wo das Individuum nicht halt heraussticht. Mhm. Das geht einfach gar nicht.
Ja, und es sind natürlich tolle Fotomotive, wenn die Leute da in ihren Gewürzständen und dann sind da die Gewürze in allen möglichen Farben aufgetürmt. Oder du hast diese kleinen Geschäfte in den Souks, wo die Tees in verschiedenen Gefäßen drin sind. Und dann sitzt da der lokale Verkäufer in seinem traditionellen Gewand und mit langem Bart oder so. Aber also das kann man verstehen, wie man sich da fühlt, wenn man die ganze Zeit fotografiert wird.
Das ist nicht schön, ja. Und das ist einfach auch respektlos.
Ja, total. Ich kann mir vorstellen, Florian, du warst im November dort, dass es da natürlich total voll gewesen ist, weil wenn bei uns der Winter anfängt, dann versuchen die Leute den Sommer ein bisschen zu verlängern und jetzt zu der Jahreszeit, also jetzt haben wir Januar, aber auch Februar ist natürlich die Hauptreisezeit für solche Orte, für Wochenendtrips und so weiter, wo halt noch angenehme 20 Grad und noch mehr in Marokko sind. Aber grundsätzlich ist es auch so, dass das Land einen wahnsinnigen Tourismusboom erlebt hat über die letzten 30 Jahre, oder Muriel?
Ja, wahnsinnig. Also das ist tatsächlich, und es ist noch nie so voll gewesen wie dieses Jahr November übrigens, Florian. Ja, okay. Also tatsächlich ist dieses Jahr, also die haben fast 20 Millionen Gäste gehabt dieses Jahr in Marrakesch, ja. Und das gab es noch nie zuvor. Und ich merke das auch jetzt im ganzen Buchungsverhalten, der ganze Tourismus verändert sich dadurch unglaublich. Also vor 30 Jahren gab es auch schon Touristen, aber es war noch sehr überschaubar und es waren wahnsinnig viel Backpacker. Und heute sind wahnsinnig viel Shopping-Touristen. Es gibt einen unglaublichen Instagram-Tourismus in Marrakesch und in manchen Orten, manchen wenigen Orten, Gott sei Dank sonst. Aber Marrakesch boomt im Instagram-Tourismus. Es gibt Orte in Marrakesch, da kann man sich nur noch Zeitfenster buchen und da kann man nur im Plot quasi laufen, also wie so eine Schlange durch und an bestimmten Instagram-Spots anhalten. Und sowas ist völlig neu. Also seit Corona, Marokko war ja 2 Jahre zu während Corona, nämlich 20 und 2021 und hat erst an Ostern 22 wieder aufgemacht und seitdem kumuliert sich das. Also
Ich glaube, eines der Haupthotels, die ich heute nicht mehr so krass, aber so vor Corona aus Instagram kenne, und das heißt, ist auch in einem Reiseführer relativ prominent, ist das Lamounia.
Mamounia.
Ja. Ja. Ach, Mamounia, genau. Was ja wahnsinnig durch die Decke gegangen ist. Also jeder, der halt an irgendeine, an so ein Hotel in Marokko und in Marrakesch denkt, das ist das Hotel, was das überall ist, gezeigt wird.
Das ist halt es ist one of the leading hotels, ich glaube eins auf der 10 besten sogar der Welt gilt es und ist halt historisch wahnsinnig wichtig, weil da Winston Churchill, also die haben alle übernachtet. Putins Tochter hat dort ihre Hochzeit gefeiert oder ihren Geburtstag, weiß gar nicht mehr. Also es ist das absolute Hip-Hotel für, aber nur die ganz Reichen.
Ja, 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 das ist sehr, sehr, sehr teuer, aber jeder mit einer ordentlichen Reichweite, jeder Influencer mit einer ordentlichen Reichweite, der geht dorthin und fotografiert es und es sieht schön aus. Also ich bin da selber noch nicht gewesen, aber
es ist wunderschön, ja.
Ich kann es mir nicht leisten. So groß kann ich nicht.
Aber das ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Überlegung, wenn man nach Marrakesch reist, so wo ich ein Hotel außerhalb der Altstadt und besuche dann die Altstadt über den Tag über. Oder buche ich mich in so einen Riad ein und wohne halt direkt in der Medina. Mhm.
Wie hast du das denn gemacht?
Naja, also für mich war klar, ich will direkt im Trubel wohnen. Ich als Kulturwissenschaftler ist natürlich, wohne ich nicht in einem Hotel außerhalb. Aber nach einer Woche, ich war glaube ich fast 7 Nächte da, war ich dann echt auch froh, aus der Stadt wieder rauszukommen. Da kommen wir ja gleich dann dazu, was außerhalb Marrakeschs abgeht. Aber was, Mutia, was würdest du da empfehlen? Hättest du das auch so gemacht? Oder?
Also für jeden, der kurz in Marrakesch ist, ist ganz klar, ist die Empfehlung, in die Medina zu gehen. 7 Nächte finde ich schon echt heftig. Also ich selbst habe meinen Zweitwohnsitz in Marokko und wir wohnen 30 Kilometer weit draußen, weil wir es tatsächlich fast nicht aushalten, jeden Tag in der Stadt zu sein. Also wir wohnen wahnsinnig gerne außerhalb und kommen dann bei Bedarf eben rein. Und für 2, 3 Nächte ist es fantastisch, in der Medina zu sein. Alles andere wird unheimlich anstrengend, weil in dem Moment, wo man das Haus verlässt, hat man einfach sofort ganz viele Mopeds, ganz viele Menschen, ganz viel Lärm. Und das fand ich auf Dauer oder finde ich auf Dauer, zumindest zum Leben oder zum Längersein, zu anstrengend.
Aber das ist ja Chaos mit System, oder? Wie in so vielen Orten auf dieser Welt.
So viel System. Oder?
Doch nicht, also okay.
Ich weiß nicht, wenn du da in der Gasse so läufst und auf einmal brettert ein Motorrad mit 60 km/h über das Kopfsteinpflaster neben dir vorbei.
Ist wohlgemerkt auch verboten, mit den Mopeds da durchzufahren und alle fahren trotzdem.
Alle,
ne?
Machen's, ne? Das ist, ja, also ich habe mir gedacht, dass ich ja da froh war, aus der Stadt rauszukommen, aber es ist wirklich extrem anstrengend, ne? Weil du gehst aus deiner kleinen Oase, dieses Riad, also diese Riads, muss man dazu sagen, das sind immer so Häuser, die so einen Innenhof haben, oder? Riads haben immer
Riad so einen, ist, oder? Genau, das ist, ne? Der arabische Name für Paradies und das bezeichnet immer ein Haus mit Innenhof, in dem ein Brunnen ist. Und das sind alte Stadtpaläste, die eben umgebaut worden sind zu kleinen, fast immer sehr charmanten Maisons d'hôtes, also so Gästehäusern, die auch oft nicht mehr wie 4 oder 5 Zimmer haben. Und die sind total schön. Das ist eine Oase in diesem Trubel. Und deswegen sage ich auch, also für 2, 3 Tage ist das, kann es nichts Schöneres geben, weil es überfordert einen noch nicht. Oder man ist so überfordert, das ist schon wieder, dass man in so einem
Trance.
Ja, und dann aber wird es irgendwann einfach zu anstrengend, weil man muss ja irgendwie auch ab und zu mal raus. So zum Beispiel, Florian, wenn du da zu deinem wie heißt das, gut, zu diesen
Konferenzen.
Ich zu meine, diesen das Konferenzen kommt, gehst, genau, das ist das, einfach anstrengend.
Das kam natürlich dazu, wenn du da noch irgendwie die Konferenzorte aufsuchen musst, dann da noch Vortrag halten und dann durch die, dann ist es natürlich noch anstrengender, als wenn du nur für den Urlaub da bist. Aber stimmt,
du musst jeden Tag deine Unterkunft suchen, weil es alles sieht ja gleich aus. Also ja. Ich habe mich auch verlaufen. So oft verlaufen, die Straßen sehen alle ähnlich aus, die Türen sehen alle gleich aus, alle irgendwie so braun oder blau. Das ist einfach so, oh, crazy. Mhm.
Das ist echt, also wirklich die Empfehlung, bevor man, wenn man das Hotel mal gefunden hat oder das IAT, Google-Standort setzen, genau bei der Eingangstür, weil gerade man findet es nicht mehr.
Es ist auf jeden Fall nicht ganz einfach, ja.
Ich erinnere mich an das Chaos, ich erinnere mich an den Trubel, an wie anstrengend das auch war und wie viel Energie das geraubt hat. Und daran erinnere ich mich ganz besonders, Marrakesch ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, in der ich in den letzten 15 Jahren als professioneller Reiseblogger auf einen Scam reingefallen bin. Ja. Und die haben das so gut gemacht. So gut gemacht, dass ich es lange nicht gecheckt habe, bis ich irgendwann in einer Lederfabrik oder in einem Verkaufsraum saß, mir Tee in die Hand gedrückt worden ist, für den ich 15 Euro zahlen sollte. Ansonsten darf ich den Raum hier nicht verlassen. Und ich dachte so, wie hast du das gemacht? Wie bin ich hier hingekommen? Ich hatte das gar nicht gemerkt.
Ja, sie können das gut. Aber ich muss dazu auch sagen, das passiert Gott sei Dank nicht oft. Aber es passiert.
Ja, aber das ist so eine Erinnerung. Also jetzt im Nachhinein ist sie gar nicht mal als so negativ eingespeichert, aber in dem Moment weiß ich noch, dass ich so total geschockt und genervt war und ich dachte so, nein. Wow, weil du bist halt, du läufst halt durch diese Medina und es sieht halt alles gleich aus und natürlich siehst du halt irgendwie so ein bisschen verloren aus und die nutzen es halt so aus und dann packen sie dich unterm Arm und der andere kommt da vorne und er ist nicht zufällig dort, er weiß, er gehört auch dazu und der andere, der drei Ecken weiter steht, der gehört auch dazu. Und das war einfach total crazy.
Ja, und dann plötzlich hast du 50 Gramm Tee für 15 Euro gekauft und präsentierst es ganz stolz deinen Mitreisenden. Hey, ich habe hier Royal Tea für 50 Gramm für 15 Euro. Aber du hast auch so eine Art Teezeremonie bekommen. Ne? Also der hat dir alle Tees gezeigt. Du durftest überall mal dran riechen. Es gehörte irgendwie auch zur Erfahrung dazu.
Ja, ich war auf jeden Fall ganz froh, als ich dann nach ein paar Tagen raus durfte aus der Stadt und mir die Natur dann tatsächlich angeschaut habe. Und die ist tatsächlich noch viel markanter in Erinnerung geblieben, weil sie wirklich sehr außergewöhnlich war. Ich glaube, wir hatten vorher so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir vielleicht mit Essaouira und dem Atlasgebirge so ein bisschen weitermachen. Wie, Florian, du warst ja gerade im November da, wie hat sich denn dein Reisegefühl so verändert, als du Marrakesch dann hinter dir gelassen hast, nach 7 Tagen in der Medina?
Ja, also für mich war so ein erster Ausflug nach Essaouira, wo ich mir dachte, also das könnte ganz interessant werden, weil man sieht mal die Küste, man kommt mal aus dem Land raus und hat irgendwie einen anderen Eindruck. Und das ist eben so eine Hafenstadt. Die Medina gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe und da wurde für alle, die Game of Thrones kennen oder vielleicht sogar Fans sind, da wurde auch Game of Thrones gedreht. Und also in der Altstadt. Und das war wirklich ein Kontrastprogramm, weil es hat geregnet, als ich da war. Und man kann sich so vorstellen, diese Meeresbrise, also es war eher fast stürmisch und mir hat es die ganze Zeit ins Gesicht geregnet. Und ich bin dann da mit so einem Regencape durch leere Gassen und leere Straßen irgendwie durchgeirrt und habe versucht, ein Fischrestaurant zu finden, weil da gibt's natürlich ganz viel Seafood. Also es war von dem her Kontrast, weil einfach da sehr wenig Leute waren. Ich kann jetzt da gar nicht so tatsächlich das so gut einschätzen, wie das ist, wenn da Sonne ist und so. Ich glaube, da muss uns Muriel helfen.
Ja, es ist eigentlich selten wirklich. Also das heißt, ich muss dazu sagen, im Moment regnet es tatsächlich auch gerade in Marokko. Und zwar viel, aber das ist total Ausnahme. Also sowas gibt's eigentlich wirklich wenig und du musst einfach unglaublich Pech gehabt haben, weil eigentlich hat's das ganze Jahr dort Sonne, so viel Sonne, dass die schon wieder Regenprobleme, also dass die Wasserprobleme haben, aber das ist ein anderes Thema. Aber Essaouira ist sehr, sehr schön und auch voll. Aber es ist ein ganz anderer Tourismus als in Marrakesch, weil schon gar nicht so viele Betten da sind, dass man so viele Gäste beherbergen könnte. Man findet auch Stunden, wo sich die Mengen durch die Gassen schieben, aber nicht so viel, muss ich dazu sagen. Also es hält sich wirklich in Grenzen und es hat einen völlig anderen Charakter. Also ich denke, diese Wüsten, also Wüstenstädte sind anders als die Küstenstädte. Die Küste bringt immer so eine gewisse Offenheit mit sich. Die Menschen in Essaouira sind sehr viel aufgeschlossener als jetzt zum Beispiel die Leute in Marrakesch. Die sind lockerer, die sind gechillter. Da ist immer dieser Wind. Also Essaouira gibt es wahnsinnig viel Kitesurfer und Wellenreiter. Das ist eine ganz andere Atmosphäre und es hat wahnsinnig viel Künstler dort. Und auch viele Europäer und sehr viele Deutsche auch tatsächlich, die ausgestiegen sind, dort leben, also Auswanderer, die nach Essaouira und Umgebung gewandert sind. Und es ist natürlich auch deshalb völlig anders, weil es weiß ist und blau ist. Also die Stadt, die Häuser sind weiß und blau. Das ist eine portugiesische Siedlung oder eine portugiesische Stadt. Und in Marrakesch ist alles rot. Also da ist alles Ockerfarben, Lehmfarben. Und man hat eigentlich das Gefühl, man kommt in eine völlig andere Welt, fast schon in ein anderes Land.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein totaler Kontrast. Gut, bei mir war es jetzt noch mehr, weil es auch noch geregnet hat. Aber es war wie es ist wie eine andere Welt, ne? Weil wie du sagst, alles ist weiß, die Gassen sind offener und stimmt, sehr künstlerisch.
Ja, und es weht auch immer so ein frischer Wind, ne? Das ist angenehm. Ja, bei dir sehr wenn's, frisch, ja.
Wenn es nicht gerade regnet, ist der frische Wind bestimmt angenehm, ja.
Also ich war ja nicht in Essaouira bisher. Ich bin in Tagaso gewesen. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen südlicher. Aber ich kann mir vorstellen, also das war halt wahnsinnig entspannt. Aber ich glaube, Tagaso ist auch dafür bekannt, dass es eines der entspannteren Orte des Landes ist, oder?
Ja, ziemlich. Also Tarasud meinst du wahrscheinlich, ne?
Ja.
Tarasud ist sehr entspannt. Also da gibt es eigentlich nur Yoga, Surfen und Haschisch, wenn ich
ja, ich war nur Surfen.
Ja. Also, das ist so ein ganz gechillter, hat eigentlich auch nicht viel mit Marokko zu tun, Tarasud, ne? So ein ganz gechillter Traveler-Ort.
Ja, also ich war das erste Mal, da war ich da an diesem Ort und das war wirklich, also es war ein drückender Kontrast und dann war ich irgendwann nochmal dort und habe einen Roadtrip durchs Land gemacht und das war das, was mich halt wirklich total fasziniert hat. Denn wir sprechen jetzt darüber, wenn man jetzt Richtung Osten, also Landesinnere fährt, dann fährt man ja einmal über das Atlasgebirge und das ist ja auch so eine natürliche Trennung, ne? Wer ein bisschen Geografie sich interessiert, hohe Berge, 3000 Meter auf der einen Seite, auf der westlichen Seite hast du halt eben den Atlantik, der halt eben eine Meeresbrise bringt, Feuchtigkeit ins Land bringt und die Berge, die halten diese Feuchtigkeit halt eben ab. Und wenn man einmal über das Atlasgebirge fährt, dann verändert sich die Landschaft komplett und es wird zur Wüste. Es wird sehr, sehr trocken. Du bist auch da lang gefahren, oder Florian?
Genau. Auf Roadtrip. Das war wirklich, also es ist wirklich auch, das ist nochmal eine andere Welt. Das ist jetzt die dritte andere Welt, nämlich Marokko dann hinter den Bergen. Also von Marrakesch aus gesehen. Es hat mit einem kleinen Fehler begonnen, weil ich hatte ja dann einen Mietwagen gebraucht und ich habe mir gedacht, ich buche den Mietwagen vom Flughafen aus, weil ich gebe mir auch am Flughafen zurück und fahre dann halt von der Stadt zum Airport. Das war allerdings ein totaler Fehler. Also wenn ihr zuerst in Marrakesch ohne Auto seid, also holt den, da gibt's auch eine City Station von den meisten Mietwagenvermietungen und holt euch den da, weil am Airport, ich bin dann rumgeirrt, dann habe ich das Auto nicht gefunden, dann wollten die immer meine Flugnummer wissen, aber ich bin ja nicht mit dem Flug angekommen, war ja schon da und irgendwann hatte ich aber dann das Auto bekommen, es hat Stunden gedauert. Und
Ja, ganz kurz nur, diese kleinen Autovermieter, die lokalen, die bringen einem tatsächlich sogar den Mietwagen ins Hotel. Also manche, das ist nur so als Tipp am Rande.
Es wäre super, ich hätte da mehr kommunizieren müssen einfach am Anfang. Das war wahrscheinlich auch typisch deutsch. Ich buche das jetzt und dann fahre ich am Flughafen und dann kriege ich das schon. So. Und das hat aber eben gar nicht funktioniert. Und die meinen halt, ja, du hast uns die Flugnummer nicht mitgeteilt. Wir dachten, du kommst gar nicht. Hast zwar bezahlt, aber... So.
Die haben den Off-the-Path-Podcast gehört und die wussten, dass du im Oman das falsche Datum gebucht hast. Und deswegen haben sie dir den Wagen nicht...
Wahrscheinlich, genau. Die dachten, der kommt eh erst wieder einen Tag später, wie er es immer macht. Der bucht immer ein paar Tage früher die Autos. Genau. Ja, vielleicht habe ich auch so ein Talent für Mietwagenprobleme. Okay. Aber gut, ich hatte das Auto, es ist gut gefahren und dann kommt erstmal direkt der Stresstest, ne, weil du fährst irgendwie, ich glaube, du fährst wirklich auf 3000 Meter, glaube ich, hoch. Fast.
Auf 2,5, ja.
oder so, ne?
Also auf 2,5,
ja. Es fehlt nicht mehr viel. Und da wird's dann auch ein bisschen frischer, natürlich. Aber es war schön sonnig. Und die Straßen und also diese dieser Bergpass da und wie man da über die Berge drüber fährt und diese Landschaft, also diese Mischung aus Rot, Gelb, Grün, dann immer spärlicher bewaldet, aber also es war einfach traumhaft. Also ich muss öfter anhalten, um einfach Fotos zu machen, weil diese Strecke wirklich so schön ist. Und man kann dann auch oben auf dem Pass, kann man dann zu Mittag essen. Muss man halt ein bisschen aufpassen mit den mit der Wahl des Restaurants. Gibt halt da ganz mit ganz tollem Ausblick dann über Richtung Berge runter und ins Land. Da bin ich nicht hin, bin ein bisschen weiter gefahren. Dann hat man da wirklich ein traumhaftes Mittagessen und kann eine Pause machen und fährt dann weiter wieder die Berge runter, den Pass dann wieder ins Tal.
Also man merkt halt den Wechsel der Landschaften. Der Nordhang vom Atlas ist halt grün und dann fährt man über diesen Pass rüber auf knapp 2.500 Meter, also auf 2.200 irgendwas. Und dann kommt man in die Wüste und je tiefer man kommt, desto arider wird es. Die Landschaft wird dann, die Berge werden dann rot und ocker, statt dass sie eben grün und braun sind. Und man hat so richtig man hat so das Gefühl, man ist wirklich wieder in einem anderen Land. Und das ist halt nicht nur geografisch so die Grenze, würde ich sagen, sondern auch in der Mentalität. Also für die Leute im Norden, das heißt alle, die nördlich des Atlas leben, sind die Südler, sind das alles Nomaden. Und die Menschen, die im Süden wohnen, die haben unglaublichen Argwohn gegen alle Menschen, die in Städten wohnen. Und alles, was nördlich des Atlas ist, ist quasi Stadt. Und so seht, also wenn man über den Atlas reist, hat man eine Weltreise gemacht für die Marokkaner selbst, ne? Weil eben man sich vom Nomadenland in die City begibt oder umgekehrt.
Und wer ist jetzt offener?
Die Nomaden.
Ja, okay, weil das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, weil ich habe nämlich echt tolle Erinnerungen an diese kleinen Orte, wo die Leute wahnsinnig offen waren und dir dein Kopftuch irgendwie, dein Turban gemacht haben und einfach dich eingeladen haben und einfach sich hingesetzt haben, gequatscht haben. All das, was man ja in einer Stadt, wofür man keine Zeit hat in einer Stadt, weil man ja wirtschaftlich denken muss.
Ja, es ist auch einfach anders, weil in der Stadt hat es viel, viel mehr Touristen und auf dem Land ist man ein Tourist unter vielen. Und ich habe jetzt eben Nomaden gesagt, nicht weil das alles Nomaden sind, sondern weil sie als solche betitelt werden von den Nördlichtern, also von den nördlichen Menschen. Und da ist es dann halt, da ist Gastfreundschaft einfach ein ganz hohes Wert, also ganz hohes Gut, was wiederum wieder aber auch vom tatsächlich historisch vom Nomadentum kommt, ne? Weil in der Wüste ist jeder, der durch die Wüste läuft und in ein Zelt kommt, der muss aufgenommen werden zum Überleben. Also da ist Gastfreundschaft so ganz tief verwurzelt.
Wie heißen nochmal diese traditionellen Herbergen in Marokko, wenn man in den Dörfern ist?
Traditionell, was?
Also gibt's nicht irgendwie, es gibt doch einen Begriff dafür, aber ich entfällt mir gerade. Und
traditionell.
Oder wie heißen Gästehäuser auf Französisch?
Also Maison d'Hôte, das sind die Gästehäuser. Dann gibt's die Gîtes. Die Gîtes, das sind so eher so sehr einfache Bergsteigerunterkünfte, aber eben auch auf dem Land. Und es gibt die Hotels, also, und die Kaspers natürlich, aber das sind dann wieder.
Kaspers, ich glaube, das war's.
Das sind diese Lehmburgen, die dann oft zu kleinen Hotels umgebaut worden sind.
Und da haben wir ein paar richtig, richtig coole Erlebnisse gehabt mit den Leuten. Und die waren einfach alle so offen und so freundlich und laden dich zu allem ein. Und das ist einfach total, vielleicht war es auch ein Preis inbegriffen, das weiß ich natürlich nicht, aber das war wirklich total irre.
Nee, aber hatte ich jetzt auch, also ich habe auch ein paar dieser Kaspers, da gibt's ja ganz reich verzierte und das sind so Herrschaftssitze auch, oder? Eigentlich ursprünglich
alles
gewesen.
Mögliche tatsächlich. Also die Kaspar hat immer drei Funktionen. Es gibt der Herrschaftssitz, das ist eine Kaspar, die ist immer mit vier Türmen. Dann hat's die Kaspar, die quasi einen Wehrcharakter hat, also die einen die quasi das Dorf schützt. Und dann gibt es die einfache Wohnkaspar. Und Kaspar ist einfach nur das arabische Wort für Burg oder ein bisschen ein wehrhaftiges Haus. Und das ist die ganz normale, tatsächlich traditionelle und bis zum heutigen Tag aber immer noch angewandte Architekturform in Südmarokko.
Okay.
Ich habe nämlich da eine besucht auch, die war wirklich wunderschön. Auf dem Weg nach Ait Ben Haddou, ich glaube, wie hieß sie noch?
Telouet.
Telouet genau, Telouet war das. Also man kann, wenn man vom Pass kommt, kann man da gibt's zwei verschiedene Straßen nach Ait Ben Haddou. Das ist dann die nächste UNESCO-Weltkulturerbestätte. In Telouet, die fand ich extrem beeindruckend. Also da bin ich dann auch, da war niemand. Ich habe da mein Auto abgestellt und dann war, Sebastian, wie du gesagt hast, da war auch direkt jemand da, der mich da rumgeführt hat und mir das zeigen wollte und klar, gegen einen kleinen Obolus und dann wirklich innen bemalt und teilweise die Wände sind dann mit bemalten Fliesen geschmückt und also extrem reich verziert. Und also wunderschön, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzugucken.
Wie blickst du auf solche Orte? Also was macht das mit dir? Also du hast ja schon so unglaublich viele UNESCO-Erben gesehen. Wie blickst du darauf?
Es ist ganz schwierig, ne, weil man es geht ja immer um diese authentische Erfahrung und es soll original aussehen irgendwie. Man soll das Gefühl haben, dass man in der Zeit zurückversetzt ist. Und das heißt, aber man will auch nicht nur Ruinen sehen. Ne? Wenn ich in Griechenland durch die Tempel laufe und dann sehe ich die 20. korinthische Säule irgendwann, das ist dann auch langweilig, ne? Aber ich will jetzt auch nicht so total komplett aufbereinigte Gebäude haben, die überhaupt nicht mehr so aussehen, als wären sie irgendwie alt, sondern wie vor ein paar Jahren erst gebaut. So. Und ich glaube, das funktioniert in Marokko ganz gut, weil man spürt in diesen Gebäuden einfach, wie alt die sind, aber trotzdem auch, wie kann man sich gut vorstellen, wie toll die in ihrer Glanzzeit aussahen anhand der Sachen, die noch erhalten sind.
Und, naja. Ja. Ich meine, so ein Titel macht ja auch viel, ne? Mit so einem Ort. Das ist ja eigentlich für Fluch und Segen zugleich für viele, viele Regionen. Oder das ist ja vergleichbar wie mit dem Denkmalschutz in Deutschland. Irgendwie, da will man ja nicht so ganz ran, weil man darf ja nicht so wirklich viel, und es werden unglaublich viele, viele Dinge aufgesetzt, an die man sich halten muss, und dann kommen so viele, die sich das anschauen. Und das ist ja.
Und das scheint in Marokko echt ganz gut zu funktionieren, weil die drehen ja da auch viele Filme. Also gerade dieses Ait Ben Haddou, ne, Dorf, das in so einen Berg eigentlich reingebaut ist. Also es sieht ganz verrückt aus. Da ist noch Filmkulisse übrig von dem Gladiator-Film, den die da gedreht haben. Also, und das ganz gut gemacht, ne? Man sieht da dieses Dorf, das ist alles eins irgendwie, und dann hat man rechts so ein Tor, wo man sich denkt, Moment, also dieses Tor sieht irgendwie anders aus, jetzt nicht hässlich, auch schön, so, aber das ist irgendwie anders. Und dann kriegt man gesagt, ja, das ist hier die Filmkulisse vom Gladiator-Film, das hat man da stehen lassen.
Das ist römisch.
Das soll römisch sein, oder?
Was auch immer. Also tatsächlich, wenn in Ait Ben Haddou wahnsinnig viele Filme gedreht und wegen dem Weltkulturerbe und dem UNESCO. Man hat einfach viel Erfahrung auch in Marokko damit in der Zwischenzeit. Also man hat festgestellt, dass bauliche Veränderungen man besser macht, bevor es zum Weltkulturerbe wird. Und das ist das Allerwichtigste bei Lehmbau, sind Wasserleitungen tatsächlich. Wenn man die nicht aus Beton bauen kann, kann Lehmbau nicht bestehen bleiben. Man kann ja keine Wasserleitungen durch den Stampf lehmen. Das ist ja noch nicht mal gebrannt, ja. Man möchte ja, dass die Menschen drin leben, damit es lebendig bleibt. Also muss man zumindest so viel Fortschritt in Anführungszeichen reinbringen, dass die Menschen dort auch leben wollen. Sowas wie Stromleitungen, Wasserleitungen, Satellitenschüsseln so einbauen, dass man sie nicht unbedingt von außen sieht. Und das hat man in Marokko ganz gut gelöst. Also, dass man das gemacht hat. Und gerade Ait Ben Haddou ist unheimlich wandelbar. Das, wie du sagtest, so ein Dorf, was an den Berg gebaut ist. Und da hat man ganz viel stehen lassen und auch ganz viel so renoviert, dass man sehen kann, man kann da auch in Häuser reingehen und sich angucken, wie die Menschen gelebt haben. Es sieht also sehr echt aus, ist auch sehr echt, ist aber kaum noch bewohnt. Und dazu hat man dann aus Pappmaché lauter Elemente gebaut, die einfach, die sich unheimlich harmonisch aber einfügen tatsächlich. Und ich meine, Ait Ben Haddou ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen Königreich der Himmel gesehen mit dem Orlando Bloom. Und da ist Eid Ben Haddo ist da Jerusalem, wird also als Jerusalem dargestellt, mit dem gleichen Gladiator-Tor übrigens, ne?
Ja, auch in Game of Thrones war es auch schon, ist es auch als die Stadt Yunkai, wer sich ein bisschen auskennt, da hat es funktioniert. Und was ich dann, es gibt ja auch die Filmstudios, Atlas Filmstudios, da habe ich erfahren, die sind übrigens auch ganz lohnenswert, sich mal zu besuchen, weil da kann man diese Kulissen der Filme besuchen, die noch also außerhalb gebaut wurden. Da habe ich erfahren, dass auch Tibet auch schon war.
Genau, 7 Jahre Tibet ist da auch gedreht worden. Ah, da ist Asterix gedreht worden. Da ist auch, immer wenn man Dubai oder so braucht, wird dort, also wenn man irgendwelche Dörfer im Oman oder in Dubai nachspielen möchte, ja, ist man, also alles, was Orient ist, wird dort eigentlich gespielt und gedreht.
Ja, es wird, also das ist ja, ist das nicht Ursasat?
Genau.
Der quasi Hollywood.
Ouarzazate.
Ja, Hollywood genau. Von Marokko.
Genau, Ouarzazate sagt man auch eben. Also das Ouarzazate, also das Hollywood in Ouarzazate ist eben dann dort. Und da hat es diese Atlas-Filmstudios, die der Florian eben auch ansprach, wo die ganzen Filmkulissen sind. Dann hat es aber auch noch die Eklar-Studios. Die haben die ganzen Filmkulissen außerhalb von Ouarzazate in der Region aber. Und das ist halt auch total spannend, weil die von innen wirklich aussehen wie echt und von außen aber diese ganzen Gerüste sind, wo man eben auch hochklettert und so weiter. Und das ist total spannend zu sehen. Also gerade, wenn man gerne ins Kino geht und dann dort sieht, wie winzig klein die Filmkulissen eigentlich sind. Das finde ich immer total beeindruckend. Ne?
Mhm. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man einen Mietwagen hat, oder? Also ohne, stelle ich es mir schwierig vor.
Entweder ein Mietwagen oder zumindest kann man sich ja auch ein Taxi für den ganzen Tag mal leihen. Also mieten sozusagen, dass man einfach, man muss nicht unbedingt mit Mietwagen reisen, aber man braucht einen fahrbaren Untersatz und das kann man dann eben auch machen, indem man sich ein Taxi mietet den ganzen Tag.
Aber wie würde man denn jetzt mit einem, du meinst jetzt einfach, also einfach einen Fahrer für mehrere Tage, dass man den...
Entweder einen Fahrer für mehrere Tage oder aber wenn du jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel unterwegs bist und dich in Ouarzazate einquartierst, dass du dir dann an einem Grand, es gibt die Grand Taxi und die Petit Taxi, das sind so die Stadttaxis, die dürfen auch die Stadt nicht verlassen, aber du kannst eben am Taxistand auch ein Grand Taxi für den ganzen Tag mit Fahrer mieten.
Okay.
Also das ist überhaupt gar kein Problem, ein bisschen Preisverhandlungen ausmachen, was du sehen willst.
Und wenn du sagst, mit den öffentlichen Reisen, wie einfach ist, kann man denn mit den öffentlichen durch Marokko reisen oder in diesen Regionen reisen?
Du brauchst viel Zeit, wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln reist, aber es geht gut. Ne? Du kannst halt nicht an einem Tag, du kannst immer die Städte anfahren mit den Bussen und ab dort geht dann so ein Sammeltaxi, Grand-Taxi-System weiter und da brauchst du einfach ein bisschen Zeit. Aber es ist... Und insofern ist es natürlich ein Mietwagen sehr viel praktischer, aber manche mögen auch gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen, weil sie sagen, sie haben den Kontakt zur Bevölkerung viel mehr. Man kann es auch ein bisschen mischen oder man macht es sich eben ganz komfortabel und hat einen Wagen mit Fahrer, auch das ist möglich.
Ich fand es jetzt entspannend mit dem Mietwagen, weil ich wusste dann gar nicht, wo ich noch hinfahren soll, weil da gibt es so viele Sachen, die man entdecken kann und dann siehst du, hier... Mir steht mitten in der Wüste die Tankstelle von dem Horrorfilm The Hills Have Eyes.
Genau.
Mhm. Und so, ich dachte, okay, kenne ich nicht den Film. Dann habe ich da in meiner Unterkunft abends da mal in den Film reingeguckt, ob ich mir die Tankstelle dazu angucken soll.
Oh Gott, total gruselig.
Aber ja. Ich muss sagen, also der Film hat mich dann so abgeschreckt, dass ich mir dachte, nee, da war ich nicht extra noch zu der Tankstelle von so einem schrecklichen Film.
Ja, die ist aber cool. Also ich geh da gerne hin, ja. Ist so ein bisschen out of Rosenheim-Gefühl, obwohl das gar nicht da gedreht wurde.
Mhm. Also du warst bei der Tankstelle schon öfters, oder wie?
Ja, ich fahre da gerne immer wieder mal vorbei, ja.
Gibt's da, also was kann man da machen? Tanken nicht, oder?
Nein, einfach nur rumlaufen. Einfach nur rumlaufen und Film
das
spielen.
Das ist echt so ein Lost Place, ja, glaube ich.
Aber es ist richtig gut nachgebaut. Also es ist eine der wirklich der besten Filmkulissen, die man da so sehen kann.
Krass.
Mhm. Ja, ist auf dem Weg nach Tasernacht, ist so ein Stückle weg.
Okay. Und Florian, du hast dich ja auf nachhaltigen Tourismus spezialisiert, halt im Bereich der so UNESCO und so. Wie hast du den nachhaltigen Tourismus in Marokko eigentlich erlebt? Hast du ihn erlebt? Würde er nachhaltig betrieben?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich war jetzt da auch mehr privat da. Aber ja, also für mich war die diese Kulturerfahrung auch, also dieses authentische Kulturerlebnis absolut spürbar. Und ich fand schon, aber genauso auch der Obertourismus halt. Ich fand es jetzt halt einfach diesen Kontrast zu Marrakesch total angenehm im Süden von Marokko. Die Leute, alles war entspannter, die Leute waren freundlicher. Man hat sich mehr willkommen gefühlt als Tourist und weniger eine Belastung oder nur eine Cash-Cow, wie ich in Marrakesch eher das Gefühl hatte. Und von dem her habe ich da jetzt keine Einschränkungen so erlebt.
Ja, ich habe ja, Muriel, korrigiere mich nochmal, Ouarzazate, ich habe es vorhin falsch ausgesprochen.
Ouarzazate.
Ouarzazate. Bisschen in der Nähe von Ouarzazate ist das Drahtal. Das ist ja auch nochmal eigentlich eine andere Welt innerhalb einer anderen Welt, oder nicht?
Ja, ist irrsinnig schön tatsächlich. Florian, du warst da wahrscheinlich nicht, gell?
Nee, ich war da nicht. Aber mir ist jetzt, ich muss noch mal kurz unterbrechen, weil mir ist jetzt noch was eingefallen, nämlich was zu dem Punkt Nachhaltigkeit, ne? Ich habe, und was ich jedem absolut empfehlen würde in Eid Ben Haddou, was ich total toll fand, nämlich mit einem Pferd darum zu reiten in der Landschaft. Und das ist wirklich, da hatte ich echt, also ich habe eben jemand getroffen, der das gemacht hat. Und die haben mir dann die Google-Location von einem lokalen, also jemand, der vor Ort irgendwie so ein kleines Gestüt hat mit 8 oder 10 Pferde. Das war in Laufweite, da bin ich dann hingelaufen und dann hat mir der jedes Pferd einzeln vorgestellt, hat meine Reitkenntnisse, also zero, bin noch nie irgendwas geritten, analysiert, mir dann das entsprechende Pferd gegeben und ist dann selber auf dem Pferd mitgeritten. Und dann sind wir da eben durch mit Blick auf Eid Ben Haddou durch den Fluss da geritten und durchs Wasser. Und es war also für mich absolut unvergessliches Erlebnis. Und da hatte ich schon das Gefühl, das ist fast so eine Art Community-Based Tourism, ne? Also der hat da seine Pferde, das ist sein Hobby. Ich mache einen Ausritt mit mir, verdient dadurch was. Und es hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass das jetzt da irgendwie so ein touristisches, krasses Produkt irgendwie ist. Und es ist absolut unvergessliches Erlebnis, einfach mit so einem Pferd, auch ohne Reitkenntnisse, irgendwie da durch die Landschaft zu reiten, fand ich echt mega. Also werde ich nie vergessen.
Also wenn du dann vom Pferd auf das Kamel umsattelst, bist du im Drahtal. Oder eigentlich ist es ja ein Dromedar.
Sehr gute Überleitung. Ja. Sehr gute Überleitung. Wow, du solltest mal einen Job machen. Ich habe mich gefragt, wie komme ich jetzt wieder zurück?
Ja. Nein, also tatsächlich ist der Dromedar, das Dromedar dann im Drahtal, zumindest das traditionelle. traditionell. Es ist eine alte Karawanenstraße, das Drahtal. Und das merkt man auch. Es ist die längste Flussoase. Es ist die längste Flussoase von Marokko. Und ich glaube tatsächlich sogar, wobei das kann nicht sein, dass ich mich irre, dass es die längste Dattelpalmoase von ganz Afrika ist. Und es ist so wirklich so ein Meer an Dattelpalmen. Und weil es eben die alte Karawanenstraße von Marrakesch nach Timbuktu ist, hat man überall diese Karawanenstationen. Und das sind alte Lehmdörfer, auch Kaspars. Und das ist ein sagenhafter Anblick. Also sobald man so ein bisschen auf die Höhe geht und dieses große grüne Band sieht, das ist wahnsinnig schön, wirklich. Und man kann schon im Drahtal selbst auf Dromedaren, um darauf zurückzukommen, ein bisschen reiten oder auf Maultieren und Eseln. Aber eigentlich beginnt dann der Wüstentourismus im südlichen Drahtal. Und das ist ein ganz fantastischer Tourismus, weil das ist Entschleunigen und Runterkommen und wirklich diese Mischung aus Lebendigkeit der Menschen und Großartigkeit der Natur und Dorfgemeinschaft und Zusammenhalt. Und man wird dann eben auch, so wie du sagtest, von einem zum anderen gereicht, ohne dass man das Gefühl hat, das sind jetzt große Geschäftsinteressen dahinter.
Man wäre das Produkt.
Ja, wirklich überhaupt nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Und gerade in diesen Oasengemeinschaften, da lebt sich nochmal ganz, ganz anders. Also erlebt man es als Tourist anders, aber die Menschen dort auch.
Ich muss sagen, also ich kann mich an das Drahthal jetzt nicht mehr ganz erinnern, weiß nicht, ob ich da war, aber zum Thema Dromedare, und ich musste jetzt gerade mal nachschauen, wie das hieß. Ich habe das in Mersuga, das ist, glaube ich, ein bisschen nördlicher davon, aber gar nicht so weit
östlich,
weg.
Östlicher, okay. Nochmal 300 Kilometer östlicher, ja.
Ja, und da habe ich eine unglaublich coole Overnight-Tour mit den Dromedaren in der Wüste gemacht. Das ist ja, glaube ich, auch an der Grenze an Algerien. Das war unvergesslich. Also das war auch richtig cool. Bin dann auch in den Sandsturm gekommen. Man hat links und rechts, also gar nichts mehr gesehen. Das ist ein totaler Wipeout. Aber es war richtig cool, die Nacht da in der Wüste zu verbringen.
Wüstenerlebnisse sind wirklich, also im südlichen Drahthal finde ich es persönlich noch schöner tatsächlich als in Mersuga, weil die Dünen sind genauso groß und die Landschaft ist aber sehr viel weiter und es gibt keine Teerstraße hin. Das heißt, was in Mersuga der Fall ist, das heißt, das sind einfach sehr viel weniger Menschen. Und wenn man da rauskommt in die Wüste, dann ist man halt wirklich so mit sich und der Natur und den Menschen konfrontiert, die man trifft. Und das ist so was ganz Besonderes tatsächlich. Also man ist weg von jeder von jeder Lichtverschmutzung, man ist weg von jeder Lärmquelle. Aber es ist nicht, also es sind zwar Dünen und Wüste und trotzdem ist es aber völlig lebendig. Also die Käfer krabbeln, man nimmt so die Kleinigkeiten viel heftiger wahr und viel deutlicher wahr. Und das ist ein Tourismus, wenn man es da schafft. Das ist das Schöne, was da noch nicht ist, nämlich keine Quads. Das heißt, es ist einfach auch leise. Während Mersuga, da ist es sehr schwierig, mit dem Kamel so tief reinzureiten, dass du von diesen Quads erlöst bist, die ja einen unglaublichen Krach einfach machen. Mhm. Und das hast du in dem südlichen Drahthal eben nicht.
Meine letzte Reise ist 10 Jahre her. Da war es, glaube ich, noch nicht so und das ist noch nicht so populär gewesen, aber ich kann mir das natürlich total vorstellen.
Tatsächlich, vor 10 Jahren war das noch ganz anders. Vor 10 Jahren gab es vereinzelte kleine Camps, wo du hinreiten konntest und übernachten konntest. Heute gibt es Camps, die bis zu 1000 Menschen beherbergen können. Und von denen, also an manchen Nächten hat es 20.000, 30.000 Menschen dort. Was? In der Hochsaison, ja.
Und dann ist oder es was ist die Hochsaison?
Ostern. Also die Woche vor Ostern.
Okay,
und die Woche
also
nach
Ostern reisen wir da alle nicht hin.
Und ganz klar Weihnachten, Neujahr.
Okay.
Auch alle Heiligen, ne? Ist ganz heftig.
Ich könnte mir vorstellen, also Off-Season ist halt unser Sommer, wahrscheinlich irgendwie Juni, Juli, August, weil es einfach viel zu heiß ist.
Ja, aber auch Januar, Februar.
Okay. Off-Season. Also, Off-Season, ruhig. Ja. Also nach Weihnachten ist immer dieser Drop in vielen, vielen Orten. Was gibt es noch so für Orte, die man unbedingt gesehen haben muss, also in der Region, in der wir uns jetzt gerade bewegen, weil wir haben ja Marrakesch verlassen, wir sind mal ganz kurz an die Küste ausgewichen, aber wir haben uns ja jetzt wirklich so Richtung Wüste begeben. Jetzt begeben wir uns auf den Weg zurück, um eine richtige Rundreise zu machen. Wo muss ich jetzt noch einmal halten?
In der Straße der Kaspers. Also das ist die Verbindung von Ouarzazate nach Mersuga, nördlich vom Drahthal. Also das ist nochmal so, das ist schon nochmal richtig schön. Das ist die Strecke, die von Ouarzazate über Skoura, Keladenguna, Dadeschlucht, Todra-Schlucht nach Mersuga führt. Und die ist wirklich sensationell. Das sind zum einen hat es da eben wahnsinnig viele Kaspers, deswegen sagt man ja auch die Straße der Kaspers, weil da ist die ganz traditionelle Lehmbauweise eben überall noch vorhanden und auch mit ganz wunderschönen kleinen Gästehäusern, wo man eben in diesen Kaspers auch wohnen kann und immer auch mit kleinen Oasen drumherum. Und es hat die Atlasschluchten, also die Schluchten, die sich quasi von, bei Ouarzazate ist man bereits auf einer Höhe von rund 1200 Metern, Richtung Mersuga und dann gehen dort von dort Schluchten hoch in den Atlas auf bis zu letzten Endes bis zu den Tops und die sind bis zu 4000, also bis so auf 3000 Meter hoch gehen die Schluchten.
Das ist so schön, dieses Gespräch heute hier mit euch zu führen, weil ich so viele Erinnerungen dadurch wieder zurückbekomme.
Ja, schön.
Wenn du jetzt diese Schluchten sagst, ich erinnere mich, dass wir da im Gebirge in so einer Schlucht waren. Das war so wunderschön. Ich komme leider nicht drauf, wie sie hieß. Und da haben wir auch in so einem Kasper übernachtet. Und tagsüber waren ganz viele Touristen, abends waren gar keine da. Und es war so ruhig, so selig. Ein wunderschöner Sternenhimmel. Eine unglaubliche Natur.
Ja.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das hieß. Aber ich habe es leider, das ist eine Zeit, wo man halt Google Maps nicht gespeichert hat. Das ist,
es ist wahrscheinlich die Dardeschlucht gewesen oder es war die Totra-Schlucht. Weil da,
ja, Totra sagt mir was. Totra
ja,
sagt mir was.
Totra. Das ist da, wo ganz am Ende die Felsen fast sich berühren, wo man so wirklich so durch eine Felswand durchläuft, das, wenn man das Gefühl hat. Nach draußen hin hat es diese riesigen, sagenhaft grünen, schönen Gärten mit den ganzen Oasenfeldbau. Und dann kommt man, je tiefer man kommt, desto enger wird es, dann verengt sich die. Und zum Schluss hat man quasi einen Durchgang von vielleicht noch 10 Metern maximal. Und die Wände gehen über 100 Meter hoch. Also man läuft so wirklich durch einen Felsen durch. Und das ist sagenhaft schön. Und in der Dardeschlucht, das gefällt mir persönlich fast noch besser, weil da hat es noch mehr Kaspers, die geht noch tiefer rein. Und die hat so Canyon-Art, also so wirklich so Canyons, die so rechts und links abgehen, wo man dann auch mal durch so Felsentore durchlaufen kann oder durchlaufen muss, wenn man dort wandert. Wo so ein bisschen Antelope Canyon-mäßig so geschlängelt ist mit so verschiedenen roten Streifen an den Wänden, also Gesteinsformationen einfach, die sagenhaft schön sind.
Ja, und das liegt ja auch perfekt auf dem Weg zurück Richtung Marrakesch.
Genau, wenn man von Merzouga kommt, auf jeden Fall, ja.
Da frage ich mich jetzt, warum bin ich da nicht vorbeigefahren? Und da habe ich jetzt das Gefühl, dass ich auf jeden Fall da nochmal hin muss.
Ja, auf jeden
wirklich,
Fall.
Das war wirklich gigantisch. Also es war wirklich richtig schön. Jetzt,
das berührt einen richtig, ne?
Ja, jetzt kommen diese ganzen Erinnerungen.
Diese Schönheit.
Also ich erinnere mich an eine sehr, 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 sehr schöne Reise in Marokko und bin ganz froh, dass ihr zwei heute hier wart, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich finde, man hat, hoffe ich, ganz viel mitgenommen. Und wie gesagt, wer noch viel mehr mitnehmen möchte, ich meine, dieses Land ist so riesengroß. Du hast dieses grandiose, dicke Buch mit deinem Kollegen geschrieben, Hartmut Buchholz im Dumont Verlag, 416 Seiten. Da ist auf jeden Fall sehr viel Information drin. Muriel, vielen, vielen Dank.
Das ist es. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr schön.
Es genau, hat sehr viel also Spaß gemacht. Flori,
kann ich nur,
herzlichen Dank.
Kann ich nur empfehlen. Also ich war total begeistert als First-Timer in Marokko. Hätte ich nicht so erwartet. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz besonderes Stück Afrika.
Auf jeden Fall, ja. Und unerwartet.
Afrika ist ein Kontinent. Ja. Afrika ist kein Land.
Ein Stück Afrika ist es aber.
Genau, es ist ein besonderer Teil von Afrika. Den man so, glaube ich, also ich weiß nicht, ich bin ja Asien-Experte, aber ich wüsste jetzt nicht so, also es ist einzigartig für den Kontinent, würde ich sagen. Ich weiß nicht, mit was man es am ehesten vergleichen kann, aber die Kombination ist schon krass.
Ja.
Ja, sehr schön. Ihr zwei, vielen, vielen Dank für eure Zeit heute. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.